Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ZFA Talks. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Im vergangenen Jahr wurde die S3-Leitlinie zur Demenz aktualisiert, als sogenannte Living Guideline. Das zeigt, wie viel Bewegung in diesem Thema steckt. Biomarker, neue Medikamente kurz vor der Zulassung, steigende Fallzahlen. Viele große Fragen sind offen und werden intensiv diskutiert. Doch im konkreten Fall beginnt eine Krankheitsgeschichte oft weniger spektakulär, sondern mit einem Gespräch in der Hausarztpraxis. Vielleicht wegen selbstbemerkter Vergesslichkeit, vielleicht wegen eines Hinweises der besorgten Ehefrau, vielleicht ist es aber auch nur eine beiläufige Beobachtung der Behandelnden selbst. Und dann stellen sich ganz praktische Fragen. Wie erkenne ich eine Demenz frühzeitig und welche Unterstützung kann ich anbieten? Um darüber zu sprechen, habe ich heute Professor Dr. Med. Thomas Lichte eingeladen. Er ist Allgemeinmediziner, war Professor für Allgemeinmedizin an der Universität Magdeburg und Hausarzt in Lauenbrück. Außerdem ist er der Delegierte der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, um an der Living Guideline Demenz mitzuarbeiten. Hallo Herr Professor Lichte, schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, ein Hallo zurück an Sie aus dem Land und ich freue mich auf Ihre Fragen und Ihre Moderation.
Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Demenz und Ihr Blick auf das Krankheitsbild ist sehr vielschichtig. Sie kennen die Perspektive der hausärztlichen Versorgung. Sie haben eine Zusatzweiterbildung in Psychotherapie und Palliativmedizin. Und Sie waren unter anderem auch an der Leitlinie für pflegende Angehörige beteiligt. Ich finde, das sind alles ganz wichtige Perspektiven, mit denen wir heute auf das Thema Demenz blicken wollen. Ich habe Sie am Vorfeld gefragt, können Sie sich an einen Fall aus Ihrer beruflichen Laufbahn erinnern, der Ihnen beim Thema Demenz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, natürlich ist das dann im Verwandtschaftsbereich. Es war meine Mutter. Und das war schon etwas dramatisch. Sie hat mich nicht wiedererkannt. Sie konnte mir aber auf einem Bild zeigen, dass das ihr jüngster Sohn sei, der eine Landpraxis in der Nähe von Hamburg hat. Das hat mich sehr berührt und ich habe auch nichts korrigiert und wusste ja, dass man das nicht tut. Und ich hatte einen zweiten Patienten, der eben durch eine absolute Arrhythmie vorflimmern, dann zunehmend und ganz schnell dement wurde, weil er sich nicht behandeln ließ. Das waren so zwei Extrembereiche und natürlich viele mehr.
Die Diagnose Demenz ist ja gefürchtet. Tritt das erste Mal so eine Art Vergesslichkeit auf, ist die Angst vor einer Demenz von der Beginnenden nicht weit. Wann ist denn Vergesslichkeit gefährlich?
Also ich denke, die Anzeichen muss man ernst nehmen, wenn sie mit anderen Symptomen wie Schwierigkeiten bei gewohnten Tätigkeiten oder räumlichen, zeitlichen Orientierungsproblemen zusammenfallen. Oder wenn das Verhalten verändert ist, wenn jemand eine andere Stimmung bekommt unter Umständen. Das sind also alles Dinge, also einen Schlüssel zu vergessen oder das Telefon zu verlegen, das ist kein Argument, dass man jetzt sozusagen dement wird. Also insofern müssen wir auf die Dinge, auf das Gesamtbild achten und vielleicht auch auf die Angehörigen etwas hören.
Und bei welchen Schilderungen werden Sie dann besonders hellhörig?
Wenn der Gedächtnisverlust besonders bei kurz zurückliegenden Ereignissen vorhanden ist. Sprachstörungen, vielleicht auch Wortfindungsstörungen, dann nachlassendes Interesse für viele Dinge, für Kontakte, also ein gewisses Rückzugsproblem dabei ist oder bei der räumlichen und zeitlichen Orientierung Probleme auftreten. Also das ist, glaube ich, das, was letztendlich auch Angehörige dann dazu bringt, dass sie eventuell den Partner, meistens ist es so, oder die Partnerin begleiten und sagen, da stimmt was nicht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, auf die Frage, da stimmt was nicht, einzugehen.
Welche anderen Differentialdiagnosen gibt es denn neben der Demenz?
Also in erster Linie befürchtet sind dabei natürlich Dinge wie Tumoren, schwere neurologische Erkrankungen anderer Art, zum Beispiel Folgen einer Parkinson-Krankheit und bestimmte Medikamentennebenwirkungen können so etwas auch machen. Aber ganz wichtig ist natürlich Delir und vor allem auch Depressionen. Die Depression kann recht ähnliche Symptome haben im Verhalten, in der Erinnerungsfähigkeit, in der Konzentrationsfähigkeit und diese Menschen werden auch dann sehr oft aufgebracht und befürchten, eine Demenz zu haben. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass man hier relativ schnell versucht, auch durch Testungen und Gespräche, eventuell auch weitere Maßnahmen abzuklären. Ist das nun die Gefahr für eine demenzielle Erkrankung oder ist es tatsächlich eher eine Depression? die es durchaus ausgeprägt gibt und die man ja auch dann behandeln kann. Das ist dann eigentlich schon sehr schön, wenn man das machen kann.
Angenommen, es gibt jetzt diese Symptome, die Sie vorhin genannt haben. Wie spricht man den Verdacht denn mit den Betroffenen an?
Gut, es wird allgemeine Erklärungen, sagt man, einfühlsam, geduldig, wertschätzend, das brauche ich nicht weiter auszuführen. Aber vielleicht mit einem klaren und einfachen Satz erst einmal fragen, warum kommen Sie, was haben Sie für Anliegen? Und vielleicht im Lauf des Gespräches auch durchaus zu fragen, was denken Sie denn, was die Ursache Ihrer Probleme ist? Also das eigene Krankheitsmodell zu erfragen, heißt dann auch für einen Arzt, dass sich der Patient und die Angehörigen eventuell mit dieser Problematik schon beschäftigt haben oder vielleicht irgendetwas verdrängen oder auch eben unsicher sind, wie sie das Ganze formulieren sollen. Also das Gespräch ist gleichzeitig eben die Möglichkeit, dass man sagt, dann können wir ja eine Klärung herbeiführen, indem man die und die Maßnahmen dann umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier auf keinen Fall jetzt automatisch sagt, ach, das wird dann schon etwas Demenzartiges sein, sondern dann wird man eine ganz massive Angst und Abwehr auslösen.
Was sind denn dann die konkreten Maßnahmen, die dann folgen? Also wie kann eine Demenzdiagnose gestellt werden?
Ja, das ist natürlich oft so, dass man die Anamnese erstmal sehr gründlich führen muss, dann möglichst eine körperliche Untersuchung anfügt und dann kann man sich überlegen, inwieweit man kognitive Tests durchführen lässt in der Praxis. Das heißt, ich habe das nie selbst gemacht, sondern delegiert an ein oder zwei meiner in diesem Bereich gut trainierten Mitarbeiterinnen, die waren meist auch Veras und haben da auch Spezialkurse gemacht. Das war sehr wichtig, dass ich da nicht in diesen Testverfahren möglicherweise gleich eine Angst erzeuge. Und das klappte, glaube ich, immer sehr gut. Das umfassende Bild wird man dann auch bekommen, wenn der Patient alleine gekommen ist mit der Bitte, vielleicht können Sie Ihre Frau, Ihren Partner, Ihre Kinder mal mitbringen und dann können wir das Ganze gemeinsam besprechen. Und wichtig sind natürlich alle Vorerkrankungen und die Medikamente des Patienten zu wissen. Wenn das ein Patient ist, der immer bei in der gleichen Praxis ist, in der gleichen Hausarztpraxis ist, dann ist das natürlich auch relativ einfach, weil das gut darzustellen ist, wenn man in der EDV das dokumentiert hat.
Und wann braucht es denn weitere Diagnostik, zum Beispiel Likert-Diagnostik oder eine Bildgebung des zentralen Nervensystems?
Die erste Situation ist, wenn man davon überzeugt ist, dass es ein demenzielles Ereignis ist, aber keine eindeutige Diagnose hat. Dann würde man unter Umständen neben Labordiagnostik und Liquordiagnostik auch bildgebende Verfahren wahrscheinlich, ich sage mal, planen. Aber davor würde ich dann immer versuchen, Konsile zu erreichen bei einem Neurologen oder bei einem Psychiater. Das ist, denke ich, das Wichtigste, was man dann im Auge haben muss. Und das muss man sehr sorgfältig und vorsichtig auch vorbereiten, zusammen mit Betroffenem und den Angehörigen.
Das heißt, Sie würden bei jeder Diagnostik auch neurologische bzw. psychiatrische Hilfe mit in Anspruch nehmen? Oder gibt es auch Fälle, in denen Sie die Diagnose rein in der Hausarztpraxis stellen?
Das kommt dann auch darauf an, inwieweit die Betroffenen und Angehörigen damit einverstanden sind. Ein Konsil bei einem Psychiater ist oft sehr schwer, argumentativ den Patienten nahezulegen. Es gibt auch dort Abwehr. Insofern ist das die Frage, inwieweit man teilweise etwas davon übernehmen kann. Ich habe da vielleicht jetzt als Psychotherapeut ein bisschen Vorteile, aber ich würde generell natürlich respektieren, dass der Patient bestimmt, wo es längst geht. Und das ist, glaube ich, die Sache, dass man hier sowas wie das Grundrecht auf Uninformiertheit auch mit einbringt. Sagt, nee, ich will das alles gar nicht wissen. Sie müssen mir so nur helfen. Also auch das ist ein Aspekt, der vielleicht ganz wichtig ist in der Praxis. Schwer umzusetzen und wir haben das aber auch zum Beispiel in der Leitlinie dargestellt, dass es oft nicht darum geht, schnellstmöglich eine Diagnose zu finden und die mitzuteilen, sondern man muss das respektieren, was der Patient dazu sagt.
Dieses Recht auf Nichtwissen ist ja ganz, finde ich, ganz spannendes Thema, auch relativ neu in der Medizin. Gibt es denn, das habe ich mich gefragt, vergleichbare Pathologien, wo man auch vor diesem Konflikt steht?
Ich denke, bei malignen Erkrankungen, also bei Krebsformen oder dergleichen, dass manche Patienten sehr viel mehr wissen, als sie, sagen wir mal, zugeben wollen. Da hilft dann oft was. Was haben Sie denn? Was denken Sie denn, was Sie haben? Und das ist, glaube ich, schon mal ein Punkt, wo man auch sehen kann, wie weit kann ich einen Patienten mit schwierigen Diagnosen konfrontieren? Und das ist, glaube ich, auch das, was in der Medizin doch in den letzten Jahren sehr viel sensibler gehandhabt wird. Es gibt nicht die Aufgabe des Arztes, dass er unbedingt dem Patienten eine Diagnose mitteilen muss. Mhm. Denn das kann auch durchaus Probleme machen, auch gerade bei der Demenz, weil es hier, wenn das frühzeitig ist und möglicherweise gar nicht begründet ist, da kommen eben auch Fragen, wann welche Diagnostik eingesetzt wird, dann ist es eben schwierig auch zu sagen, da ist doch der dringende Verdacht auf eine demenzielle Erkrankung da. Das ist vielleicht noch weich gesagt. Also, aber wenn man den Morbus Alzheimer als Diagnose ins Spiel bringt, dann wird das Ganze schwierig. Und es haben einige Forschergruppen auch herausgearbeitet, dass das tatsächlich eine recht große Suizidfolge haben kann. Dass die Menschen einfach sagen, nee, das will ich nicht. Und das ist nicht ganz selten.
In den USA wurde ja kürzlich auch ein Bluttest zugelassen, der eben schon sehr viel früher als jetzt Symptombeginn solche Pathologien erkennen kann. Ich nehme mal an, Sie halten dann auch nicht wahnsinnig viel von dieser Herangehensweise.
Also, dass es solche Tests gibt, ist sicher sehr wichtig, aber dass man auch wie bei anderen schwerwiegenden Erkrankungen, es gibt auch Blutkrebserkrankungen, die kann man auch schon bei der Geburt herausbekommen, dass dieser Mensch mal diesen Krebs bekommen kann. Mhm. Und ich denke, das ist genauso schlimm für einen Menschen, mit dieser Angst zu leben, wann ist es denn soweit? Mhm. Und ich denke, insofern ist es also auch die Frage, wann darf ich mit solch einem Biomarker nehmen? Wenn demenzielle Symptome da sind, dann ist es meines Erachtens gerechtfertigt. Wenn man aber einem Patienten die Möglichkeit gibt und sagt, Sie können das ja sozusagen machen oder steht in einer Zeitung, Sie können einen Bluttest machen und dann wissen Sie, ob Sie Demenz haben oder kriegen, ist das ein ganz großes Problem. Und da haben wir auch durchaus mit einem Sondervotum dagegen gestimmt in der Leitlinie. Für manchen Menschen ist das eben dann doch ein Grund zu sagen, das will ich nicht.
Denn in der aktuellen Fassung der Leitlinie werden die ja empfohlen, diese Bluttests mit zur Diagnostik.
Ja, die Frage ist ja, wann ich das nutze. Wenn jemand demenzielle Symptome hat, ist das meines Erachtens eine hervorragende Möglichkeit. Aber diese Einschränkungen sind von uns auf jeden Fall gemacht worden in der Diskussion, dass wir sagen, bei einem Patienten, der einfach nur wissen will, ob er mal eine Demenz bekommt, weil er einen Schlüssel verlegt, das ist eine Sache, die man wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr viel kritischer untersuchen wird. Auch jetzt wissenschaftlich. Mhm. Und das Problem liegt einfach auch darin, weil man den Patienten ja auch nicht unbedingt eine hocheffektive Therapie anbieten kann. Es gibt zwei erste Möglichkeiten, daran zu denken, aber alles andere ist eigentlich ein Hinausschieben von Symptomen bis jetzt. Und das soll nicht nihilistisch von mir gedacht sein, sondern ich sehe das einfach so, dass man bei einem Patienten, der vielleicht ängstlich ist, ganz schwierige Situationen und Gefühle erzeugen kann. Und da wird man dann in den Hausarztpraxen möglicherweise die Patienten auch zum Beispiel für regelmäßige Gespräche anbieten, dass man sagt, also wir können darüber reden, aber die Testproblematik ist einfach schwierig. Und das ist ja noch relativ neu und da müssen wir vielleicht auch mal sehen, was können wir daraus entwickeln und wie sind die Erfahrungen bei einzelnen Ärzten und danach werden die sich auch letztendlich im hausärztlichen Bereich orientieren.
Dann kommen wir doch jetzt mal ganz konkret zu dem, was man tun kann, was man anbieten kann. Welche Maßnahmen stehen in der Hausarztpraxis zur Verfügung, wenn die Symptome auftreten, wenn vielleicht auch eine Diagnose gestellt wurde?
Wenn die Diagnose gestellt wurde, dann ist sehr häufig die Frage, hat zum Beispiel dort ein Neurologe oder Psychiater mitgewirkt. Und dann wird es in der Regel so sein, dass Empfehlungen zum Beispiel aus der Gruppe der Cholinesterasehemmer oder des Memantins vielleicht schon bestehen und auch dem Hausarzt mitgeteilt werden. Das ist, glaube ich, vielen sehr lieb, weil die Erfahrung natürlich im hausärztlichen Bereich, sagen wir von der Anzahl her, nicht so groß sind. Was es so als dritte Empfehlung gibt, was sehr spannend ist, das ist die Frage, inwieweit ein Ginkgo-Extrakt wirkt. Mhm. Und das ist in einer Leitlinie durchaus erwähnt worden. Und da wurde auch gesagt, dass es einen Versuch wert ist, dieses Präparat zu nehmen, das bis jetzt sonst medikamentös nur im Prinzip das Lecanemab gibt bei bestimmten Formen eines frühen Morbus Alzheimer. Das heißt also, erst dann kann man das sinnvoll verwenden und das ist auch hier eine starke Einschränkung dabei. Also hier wird sicher weiter geforscht, wie kann ich überhaupt so eine Demenzerkrankung auch heilen. Und das, soweit ich das überblicke, ist bis jetzt nicht möglich. Man kann das herausschieben, die Symptome, und das ist, glaube ich, schon mal eine sehr wichtige Sache. Mhm. Und dafür haben wir natürlich auch Dinge, die nicht medikamentös angenommen werden können. Ob das nun kognitives Training ist, Ergotherapie, was sehr gut geforscht wird, ist jetzt Kunst-, Musiktherapie, Tanztherapie, regelmäßige körperliche und soziale Aktivitäten. Das ist einfach mal zusammengefasst. Mhm. Das kann man natürlich jetzt sehr stark ausweiten. Ich meine, die sozialen Kontakte sind unglaublich wichtig.
Ja.
Und das kann durchaus auch bei einem fortgeschrittenen Verlauf einer demenziellen Erkrankung sehr gut funktionieren, wenn ein Patient in einer speziellen Tagespflege sein kann. Und diese Menschen und die Familien profitieren unheimlich von diesem Verfahren, auch diese Tagespflegen mit aufzusuchen, mhm, auch als Berater. Und ich bin da in einer glücklichen Lage, dass ich zum Beispiel in diesem ländlichen Bereich eine solche Einrichtung ganz früh hatte, schon vor, ich glaube, über 12 Jahren. Das ist einfach ein tolles Erlebnis, dann, dass man sieht, dass die Patienten ganz viel davon haben und die Familien auch.
Sie haben ja jetzt nicht nur einen Patienten oder eine Patientin mit der Demenz vor sich sitzen, sondern eben vielleicht auch mit gewissen Komorbiditäten, mit Hypertonie oder Diabetes. Welche Rolle spielen denn diese Erkrankungen bzw. welche Handlungsspielräume hat man hier vielleicht noch als Hausarzt?
Also ich denke, dass die eben genannten Erkrankungen unter anderem, aber auch zum Beispiel Risiko für Gefäßerkrankungen anderer Art, ein großes Problem darstellen. Auch eine Herzerkrankung, die zum Beispiel zu einer absoluten Arrhythmie führen mit entsprechenden Folgen. Das ist immer mit zu berücksichtigen. Das heißt, wir gehen ja nicht davon aus, dass es immer ein Morbus Alzheimer ist, auch wenn das statistisch so aussieht, dass es das häufig ist. Wir haben fast immer Mischformen vorliegen. Mhm. Und einen Hypertonus gut einzustellen, hat sich bewahrheitet, dass das etwas bringt. Und wir können eine große Zahl von Risikofaktoren beeinflussen. Natürlich Alter, Geschlecht und dergleichen ist kein Thema. Aber natürlich können wir über Nikotin, über Bewegungsarmut und dergleichen reden. Also den Lifestyle, wie man heute so schön sagt, beeinflussen und Vorschläge machen. Und ich denke, das ist bei einer demenziellen Erkrankung besonders wichtig, hier aktiv zu bleiben und letztendlich dann auch die Komorbiditäten spezifisch unter diesem Aspekt möglichst optimal zu versorgen. Das sind also medikamentöse und natürlich nicht medikamentöse Sachen, dann Ernährungsprobleme anzusprechen. Das lohnt sich, das kann man auch recht gut belegen in wissenschaftlichen Arbeiten. Also insofern steht das immer im Mittelpunkt und damit wird die Erkrankung ganz individuell. Das gilt auch präventiv. Man kann also präventiv tatsächlich eine demenzielle Erkrankung nach hinten verschieben, indem man solche Maßnahmen berücksichtigt, wie regelmäßiges Bewegen. Steht auch in der Leitlinie drin, 150 Minuten pro Woche ist auch für einen Patienten mit einer frühen bis mittelgradigen Demenz sehr, sehr sinnvoll.
Die Angehörigen, und das haben wir ja am Anfang auch schon mal angerissen, sind ja auch Teil der Krankheitsgeschichte meistens. Und auch für die ist es ein bedeutender Einschnitt, wenn Verwandte anfangen, eben diese Symptome zu zeigen und man diesen Weg mitgeht. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen oder die wichtigsten Fragen, vor denen Angehörige stehen?
Wie geht das weiter? Was bekomme ich für Hilfen? Was ist das Schlimme dabei, wenn jetzt Aggressionen auftauchen oder wenn jetzt herausforderndes Verhalten auftritt? Das sind Dinge, die natürlich auch die Hilflosigkeit zeigen. Und oft ist es auch so, dass leider die, sagen wir mal, hausärztliche Darstellung schwierig ist, dass man da große Hilfe persönlich anbieten kann. Aber das in der Tagespflege zum Beispiel, ist das ein Aspekt, der sehr gut geklärt werden kann. Ich habe das versucht, in meiner Praxis so zu machen, dass zum Beispiel auch die Veras hier niederschwellig Ansprechpartner sind und wir das gemeinsam sozusagen versucht haben aufzuteilen und eben die Patienten mit ihren Angehörigen zu versorgen. Und da hat mich ja auch die Leitlinie zu erzogen, in Anführungszeichen, die ich selbst geschrieben habe. Ich war da also sozusagen von Anfang an dabei, seit 2000. Und das ist also die wichtigste Problematik dabei, dass man hier auch Hilfe anbietet. Und das mache ich bis heute auch in einer Demenznetz in Rothenburg bei uns auf dem Land. Das ist ein sehr gutes Verfahren, mit den Angehörigen in Kontakt zu bekommen, auch in Gruppen und dergleichen. Und die Selbsthilfegruppen, die es auch bei uns gibt, das ist wichtig, dass sozusagen der Austausch für die Angehörigen da ist und dass auf der anderen Seite auch letztendlich die Betroffenen in ihrer Situation akzeptiert werden und man sich eben auf diese besondere Situation versucht einzustellen. Ich glaube, das ist das ganz, ganz Schwierige, die Beziehung zwischen Betroffenen und nicht betroffenen Angehörigen zum Beispiel. Wenn ich das in der Partnerschaft sehe, ist das dann ein Problem, was man einfach ansprechen muss und fragen muss. Und dann denke ich, hat es auch Chancen, dass man das Problem, die Betreuung, die Versorgung besser hinbekommt.
Eine wichtige Frage, die dann oft auch erstmal nach hinten geschoben wird, ist die Frage, wann brauche ich denn weitere Unterstützung, häusliche Pflege oder vielleicht eben auch eine betreute Pflege? Gibt es da Erfahrungswerte, wann die angebracht ist?
Ich denke, man muss auf diese Beziehungsaspekte achten. Man muss gucken, inwieweit, sagen wir mal, die Angehörigen selbst einfach erschöpft sind und was sie letztendlich auch selber dazu sagen, möglicherweise auch mal im Gespräch alleine. Und die größten Herausforderungen in der Pflege sind eben die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf unter Umständen auch. Die eigene psychische und physische Belastung und natürlich viel zu entscheiden für den Betroffenen und damit unter Umständen auch allein zu sein. Und da kann natürlich auch eigentlich jede ambulante Pflege ein Beginn sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nicht nur, dass das gepflegt wird, sondern dass eben auch mit versorgt wird. Und dass man letztendlich in Selbsthilfegruppen die psychischen, physischen Belastungen bespricht und natürlich Entscheidungen unter Umständen dann mit Gleichgesinnten sehr gut auch bearbeiten kann und auch zum Beispiel sich zu informieren in Pflegestützpunkten, finanzielle Herausforderungen, auch auf diese Art und Weise ein wenig Informationen zu bekommen. Die Situation ist immer schwierig, sage ich mal. Und immer individuell bei den einzelnen betroffenen Familien oder Paaren und total unterschiedlich.
Und wenn wir jetzt doch im Krankheitsverlauf noch mal etwas weiter schauen, Sie sind ja auch Palliativmediziner. Wann ist denn aus Ihrer Sicht auch eine Einbindung mit einer palliativmedizinischen Betreuung sinnvoll?
Die Problematik wird eigentlich jetzt erst, ich beziehe mich jetzt auf die Leitlinie wieder, überhaupt angedacht. Für mich war das eigentlich schon sehr früh eine Problematik, demenzielle Erkrankung und die spezifische Palliativmedizin für einen solchen Patienten. Wenn ich jetzt die Demenz sehe, sind da natürlich Symptome wie Atemnot, Schmerzen, die man oft sehr schlecht rausbekommt. Und für die palliative Situation klassische Symptome zu behandeln. Und ich denke, das wird man dann auch durch eine Vernetzung dieser gesamten Bereiche in einer finalen Versorgung, sage ich dann ganz gerne, beschreiben. Wir haben jetzt hier im Lokal, im ländlichen Bereich ein Projekt in Entwicklung, dass wir sagen, die Palliativmediziner, die Hospizmitarbeiter und die Demenz, sagen wir mal, Netzmitarbeiter, wir wollen uns sozusagen besser kooperieren, zusammentun.
Jetzt haben wir ganz viele Aspekte besprochen. Vielleicht zum Abschluss können Sie einmal zusammenfassen, was können Hausärztinnen und Hausärzte leisten bei Menschen mit Demenz?
Ich würde erst einmal meinen, dass wir durchaus früh erkennen können, eine gewisse Diagnostik machen können und natürlich die Überweisung an Fachärzte, an Gebietsärzte bei Verdacht selbst steuern und nicht nur einfach eine Überweisung in die Hand drücken, sondern vielleicht auch mal Kontakt aufzunehmen mit den Kollegen, die man auch kennt. Und ich denke, das ist, glaube ich, dieser Übergang ist dann einfach wesentlich besser für die Patienten mit ihren Angehörigen. Der Doktor hat schon mal mit dem gesprochen. Oder mit der gesprochen, mit der Kollegin. Danach kann sich natürlich die Behandlung und Therapie letztendlich beim Hausarzt gut weiter abspielen. Und ich denke, wenn hier auch Ideen sozusagen aus der gebietsärztlichen Ebene dazukommen, ist das eigentlich eine gute Kooperation mit einem Gesamtteam. Da gehören immer auch die Mitarbeiterinnen in der Praxis dazu. Die kontinuierliche Betreuung spielt eine große Rolle. Und in der Regel werden die Patienten und ihre Familien über den gesamten Krankheitsverlauf hinweg begleiten. Und es wird versucht, die Versorgung auch an die individuellen Bedürfnisse und Veränderungen eben zu orientieren. Die Koordination ist da wichtig. Das heißt, Pflegedienste, Therapeuten, Beratungsstellen, auch das kann man alles mit einbringen. Dann natürlich die Prävention, haben wir eben schon angedeutet, ist, glaube ich, relativ wichtig. Und wie wir also auch dann Begleiterscheinungen der Demenz, Schlafstörungen, Unruhezustände und dergleichen behandeln können. Es gibt natürlich viele kritische Fragen, Fragen zur Fahrtauglichkeit und dergleichen. Das ist, glaube ich, immer sind so mit die schwierigsten Dinge überhaupt, die es da gibt. Ja, das ist so zusammengefasst. Man kann da, das merken Sie schon an meinem Redefluss, man kann ununterbrochen erzählen, auch von Einzelfällen. Und ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, sich zu orientieren an dem Patienten, den man unter Umständen Jahrzehnte kennt und vielleicht auch mal im Gespräch mit mit Teammitgliedern, auch mit Mitarbeitern, Arzt, MFAs und Veras zum Beispiel, was denkt ihr denn davon? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, denn man vergraut ja auch miteinander, nicht? Das heißt also, wenn man jetzt 35 Jahre in einer Praxis ist, dann sieht man manches vielleicht nicht so kritisch, weil man sozusagen gemeinsam alt wird, sage ich es mal so. Also es ist ganz wichtig, hier solche Kontrollmöglichkeiten auch immer wieder mal anzusprechen. Das kann auch in der Teambesprechung passieren und dergleichen. Also es ist Teamwork, auf jeden Fall in einer Praxis.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Dr. Med. Thomas Lichte, für diese spannenden Einblicke und diese wirklich praxisnahen Perspektiven auf das Thema Demenz. Wenn Ihnen, die Sie jetzt zugehört haben, die Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter oder abonnieren Sie den Podcast, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Die ZFA Talks sind eine Kooperation der Zeitschrift für Allgemeinmedizin und Springer Medizin. Mein Name ist Claudia Bayer, ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Und ja, vielen Dank an Sie, Thomas Lichte.
Vielen Dank an Sie, Frau Bayer. Sie haben mich fantastisch durch diese Thematik geführt und sind neugierig gewesen. Und ich hoffe, dass auch für die Kolleginnen und Kollegen und andere Menschen, die dieses hören, vielleicht die eine oder andere Erfahrung und Idee wichtig ist. Ja, dann sage ich nur Tschüss.
Ja, und auch von mir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.